Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das seht. Also mir laufen da immer die Tränen. Und ich bin jedes Mal gerührt. Und ich habe das bewusst heute mal ausgewählt, weil es geht Jesus Mittelpunkt. Und das, was er getan hat. Und das soll jede Predigt und all unsere Taten oder Werke, was wir so tun im Leben, auf ihn fokussiert sein. Und mir hilft dieses Video zum Beispiel jedes Mal, mich darauf zu besinnen und zu erinnern, was er gemacht hat für uns. Dass er für uns gestorben ist, dass er uns in jeder Lebenslage dort begegnet, wie jetzt zum Beispiel hier bei der Ehebrecherin. Sie kriecht zu ihm, zu seinen Füßen und er vergibt ihr alles. Er klagt sie nicht an, obwohl sie Schuld auf sich geladen hat. Und das ist ebenfalls bei uns so. Die Predigt heute, die ich mitgebracht habe, geht um Jesus im Alltag begegnen. Ihr wisst, ich bin ein absoluter Fan davon, zu evangelisieren, Menschen zu Jesus zu lieben. Und es war etwas, wie eigentlich jede Predigt für mich herausfordernd ist, zu überlegen, welchen Text in der Bibel nehme ich. Und es hat sich herausgestellt, dass eigentlich Jesus und die Samariterin quasi. Da möchte ich gerne mal versuchen, einen Bogen zu spannen und zu gucken, was das bedeutet, was diese Frau erlebt hat mit Jesus im Alltag, in ihrem ganz normalen Alltag. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne Johannes 4 aufschlagen und ab Vers 5, 6 starten wir. Ich lese den Text jetzt nicht vor. Ihr kennt alle die Geschichte. Wer kennt sie nicht? Gut. Du kennst sie nicht? Du lernst sie jetzt kennen. Alles gut. Also Johannes 4, Vers 6. Ich war erstmal überrascht, als ich gelesen habe, dass diese Frau zur sechsten Stunde, so spricht die Bibel, an diesen Brunnen kommt. Der erste Gedanke war, naja, 6 Uhr abends ist ja nicht schlimm. Nee, zur sechsten Stunde. Dann habe ich überlegt, okay, wann fängt denn der Tag an? Also bei mir kommt es immer drauf an. Ja, zwischen 4 und 6 irgendwann. Aber es kommt Pi mal Daumen. Aber ich habe jetzt mal die Uhrzeit genommen. 6 Uhr morgens. Aufstehen, Sonne geht auf, oder? Kennen wir alle. Mittlerer Osten. Also es ist die 6. Stunde. 6 plus 6 sind 12 Uhr mittags. Jetzt habe ich mir mal überlegt, gut, wenn ich hier 12 Uhr mittags, jetzt hier in Gambach, echt wo durch die Straße laufe, selbst im Hochsommer ist es noch erträglich. Letztes Jahr war es ein bisschen unerträglich vielleicht. Aber die Frau lebt ja irgendwo in der Wüste. Jetzt habe ich mir überlegt, hat die mittags um 12 Uhr nichts anderes zu tun, als zum Brunnen zu gehen, um Wasser zu holen. Und da ist auch nicht die Rede, dass da irgendwie mehrere Menschen hingehen, sondern sie ist da alleine und sie begegnet dort Jesus. Und es stellt sich später heraus, warum sie es macht, weil sie eine Außenseiterin der Gesellschaft ist. Sie geht quasi dann erst Wasser holen, wenn keiner quasi auf sie schaut oder einen Finger auf sie zeigt und sagt, hier, ach, das ist doch die und die, sondern sie ist Außenseiterin. Kennen wir vielleicht selbst in unserem Leben. Da kommt die Frau aus Samarien zum Wasser, um dort dieses zu schöpfen. Und Jesus sitzt dort und Jesus sagt zu ihr, Frau, gib mir was zu trinken. Fand ich ebenfalls interessant, auch hier zu schauen. Erstens, das ist ihre Arbeit. Also sie hat noch einen anderen Job, was sich später herausstellt. Aber das, was sie jetzt aktiv tut, kennen wir auch. Wir fahren morgens zur Arbeit, wir machen morgens mal einen Kaffee. Ich habe Gott sei Dank eine programmierbare Kaffeemaschine, dass ich morgens einfach nur noch in so einem Halbkoma zu dieser Kaffeemaschine laufen muss und mir so meine Tasse zapfen muss. Sie will Wasser holen und da sitzt plötzlich Jesus. Und was macht Jesus? Er unterbricht sie. Er sagt, gib mir was zu trinken. Ich habe Durst. Und für diese Frau, man muss verstehen, war das erstmal was ganz Abstraktes. Es ist ungefähr vielleicht so, Ja, stellt euch mal vor, ihr geht jetzt hier, müsst irgendwo Wasser holen oder geht zur Tankstelle, wollt dorthin und plötzlich steht Angela Merkel, Andi, die heißt Angela Merkel, Angela Merkel neben euch oder irgendein Ultraprominenten, auf den ihr total toll findet. Und der sagt plötzlich, hast du einen Kaffee für mich? Oder gib mir was zu trinken, ich habe Durst. Das ist doch schon krass, oder? Plötzlich sitzt der Mann und es war einfach total fremd für sie, weil er ist Jude, sie kommt aus Samarien. Also die zwei Völker mochten sich nicht so ganz. Lag halt dran, die Juden haben etwas abfällig auf die Samaritaner runtergeguckt. Und weil die nämlich mit ihrem Glauben, die kommen zwar aus dem jüdischen Volk irgendwo her, aber es war halt so, dass ein Jude mit so einem Menschen aus Samarien nichts zu tun haben will. Und plötzlich spricht ein Jude, auch noch ein Rabbi, also ein Gelehrter, oft an den Umhängen natürlich zu erkennen, wie Jesus auch zu erkennen war, sagt, gib mir was zu trinken, sprich die an. Und das hat sie gar nicht, das können wir in Vers 9 sehen, sie versteht's gar nicht. Denn warum willst du was, dass ich dir was gebe? Und der Dialog, der da drauf zu sehen ist, dass wir ebenfalls in Situationen in unserem Leben von Jesus unterbrochen werden und es manchmal gar nicht verstehen. Oder? Kennt ihr das? Manchmal so eine innere Stimme, halt, bleib mal stehen, mach mal dieses oder ich könnte jetzt mal dieses und jenes machen. Und wir hören auf diese Stimme manchmal gar nicht. Es könnte Jesus sein. Und wir ignorieren die Stimme. Mir geht es oft so. Dann erlebe ich aber auch immer wieder mal, dass Jesus mich dann lauter anspricht. Matt, hallo. Oh ja, du bist ja da. Die Frau fängt an, dort mit Jesus quasi etwas zu diskutieren. Warum mit Wasser und hin und her? Wie will er denn Wasser schöpfen? Ihr kennt ja die Geschichte. Jesus fängt dann an, wenn du wüsstest, wer ich bin, wenn du wüsstest, wer ich jetzt hier bin, würdest du quasi alles stehen liegen lassen, mit meinen Worten mal gesagt. Du würdest mir nachfolgen und du würdest Wasser des lebendigen Wassers, das sich nie wieder dürstet, bekommen. Sie sitzt immer noch an diesem Brunnen und hört Worte, die nicht ganz zu verstehen sind für sie. Dieser Brunnen war für mich erstmal, das sind unsere alltäglichen Gewohnheiten, oder? Haben wir doch alles. Bei mir ist es wirklich morgens der Wecker. Ich habe ungefähr fünf, sechs verschiedene Wecker, die nacheinander klingeln. Bei meiner Frau ist es umgekehrt. Die hat immer nur einen, den sie immer auf diese Schlummertaste drückt, der dann immer wieder und wieder und wieder und dann irgendwann geht, Scheiße, ich habe verschlafen. Da kriege ich meistens die WhatsApp, weil ich schon aus dem Haus bin. jeder hat so seine Gewohnheiten morgens. Bei mir ist es so, ich brauche morgens mindestens 5 bis 10 Minuten absolute Ruhe. Ich mag es nicht, wenn es laut ist, in jeglicher Form, ob der Hund bellt oder auch die Kinder rumtoben. Ich brauche meinen Kaffee und ich muss 5 Minuten auf meinem Sessel sitzen, mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Natürlich eure Tasse, die ihr mir geschenkt habt. Und es genießen. Und dann an die Arbeit fahren. Dann stelle ich mich schon innerlich ein bisschen ein, Stau oder nicht Stau. Okay, manchmal bin ich verwundert, wenn ich irgendwie eine halbe Stunde in Frankfurt bin, denke ich, wow, heute war kein Stau. Das sind unsere Gewohnheiten, das habt ihr auch, oder? Und plötzlich werden wir dort unterbrochen und Gott sagt, hey, ich möchte jetzt, dass du dies und jenes tust. Hört ihr auf Gott an dem Fall? Das ist gut. Also ich immer so mal schlecht als recht. Ich nehme das jeden Morgen vor und ich bete auch jeden Morgen, Jesus, lege meinen Tag, also im Auto, ich nutze wirklich diese zwischen 1/2 Stunde und 2 Stunden Autofahrt. nach Frankfurt zu beten. Ich bete jetzt keine 2 Stunden, aber ich höre dann Lobpreismusik und ich lege Jesus wirklich den Tag hin. Jeden einzelnen Kollegen, meine Chefs, die Firma. Und ich sage jedes Mal, Jesus, zeig mir die Menschen, denen du heute begegnen möchtest. Und lass mich die Menschen mit deinem Herzen, mit deinen Augen sehen. Das ist mein tägliches Gebet. Das ist mein Wunsch, dort so zu verändert werden, um die Menschen zu Jesus zu lieben. Interessant, weiter in dem Text, ist, dass wir mit 13 und 14 sehen, dass sie von diesem Wasser trinken will, das ist auch unsere Gewohnheiten. Also mir ist sofort aufgefallen, unsere Gewohnheiten, vor allem im Glauben, sind oft unsere religiösen Handlungen. Natürlich ist es auch eine religiöse Handlung, wenn ich jeden Morgen im Auto sitze und quasi dasselbe Gebet bete. Oder? Wenn ich das einfach nur vor mir her plupper und sage, ja, Herr, du weißt, wie ist Ave Maria? Kennt ihr alle von den Katholiken? Oder Rosenkranz beten? Ja, das sind immer vor sich hin pluppern. Erwische ich mich auch dabei, in diesem religiösen Denken, in diesem religiösen Sein und irgendwie, ja, ich muss das jetzt morgens. Und dann merke ich irgendwann, ah, Mist, du hörst ja gar nicht auf dein Herzen, du hörst ja gar nicht darauf, was hier drin ist. Und oft bin ich dann einfach in dem Moment, wenn ich das erkenne, sage ich, Jesus, tut mir leid, aber jetzt, ich lade dich neu ein in meinem Verstand, in meinem Geist, mir zu zeigen, dass du jetzt da bist, um mir die wichtigen Dinge zu zeigen, die jetzt im Gebet auch dran sind. Nicht nur, dass ich die Menschen mit seinem Herzen sehe, sondern dann legt er mir plötzlich Sachen aufs Herz von anderen Leuten, wo ich für beten kann. Oder ich spüre plötzlich, dass er im Auto quasi neben mir sitzt. Kennt ihr das? Seid ihr schon mit Jesus Auto gefahren? Da gibt es einen interessanten Menschen, der hieß mal Frank Laubach. Das war ein Missionar. Der hat sich sogar ein Gedeck gestellt morgens und hat Jesus zum Kaffeetrinken, zum Frühstück eingeladen. Einfach mal bewusst zu machen, er ist mit mir, er ist hier, er ist aktiv hier. Und er ist aktiv in jeder Lebenslage. Ganz bei uns, ganz bewusst. Und er lädt uns ein, jeden Tag aufs Neue. Nicht um erlöst zu werden, wir sind erlöst, oder sind wir es nicht? Wer ist erlöst, der hebt die Hand. Okay, für den Rest werde ich nochmal beten. Wir haben unser Leben Jesus gegeben. Das ist eine einmalige Sache. Letzte Woche habe ich ja davon erzählt, von der Transformation, die wir am Kreuz mit ihm gemacht haben. Wir wurden zu ihm und er wurde zu uns. Hat sich erledigt. Wir müssen nicht jedes Mal wieder neu und neu und ich soll meine Sünden vor ihm hinlegen und sagen, ich habe was falsch gemacht, Jesus, tut mir leid. Aber wir sind erlöst. Das ist der Status quo. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind göttliche Natur. Und trotzdem lädt er uns jeden Morgen ein, neu von diesem Wasser zu trinken. Warum? Weil wir immer noch ein Teil von dieser Welt sind. Weil unsere Gedanken immer noch abschweifen von ihm. Weil wir uns auf Dinge konzentrieren im Leben. Ich bin so einer, ich habe was im Kopf und da kann ich den ganzen Tag mich damit beschäftigen. Fragt mal meine Frau. Irgendwas kann ich mich den ganzen Tag mit beschäftigen. Vor allem, wenn es dann irgendwas ist, wenn am Motorrad was gemacht werden muss. Jetzt aktuell, ich muss demnächst mal in die Werkstatt fahren mit dem, was machen lassen. Ich kann wirklich einen Tag komplett nur mit den Google verbringen und kann das suchen und machen, Preise recherchieren und tun. Und irgendwann ist Abend und meine Frau sagt, na, heute ist das Handy dein bester Freund, oder? Ist ja auch noch viel, früher musste man sich am Computer sitzen, heute hat man ja das Ding irgendwie in der Hosentasche. Ich lasse mich ablenken. Und das, da bietet Jesus jeden Tag aufs Neue an. Hier ist Wasser, von dem du trinken kannst und ich würde es nie wieder dürsten. Das ist, was er hier der Frau am Brunnen anbietet. Er unterbricht sie, er bietet ihr was an. Der Unterschied zwischen ihr und jetzt mir ist es zum Beispiel, ich bin erlöst. Sie ist hier in dem Text noch nicht erlöst, in der Stelle, wo wir gerade sind. Er bietet ihr quasi das ewige Leben an. Das ist auch das Wasser, wo nie wieder dürstet. Aber wir kennen das alle. Einmal davon getrunken und wir wollen mehr, oder? Wir wollen mehr von Jesus. Wer will mehr von Jesus? Super, jetzt gehen alle Hände hoch. Schaka, ich kann heimgehen. Er bietet ihr es an, von diesem Quell des lebendigen Wassers zu trinken. Und die Frau sagt, ich will es. Ich will es. Und jetzt kommt's natürlich, knüppeldick. Wenn ihr euch an eure Bekehrung erinnert, ich tue das relativ gut, würdet ihr feststellen, dass ihr einen Punkt erlebt habt, wo Gott plötzlich euch bewusst macht. Er hält euch keine Fehler vor. Er geht nicht irgendwie hin und sagt, hier, das hast du falsch gemacht. In deinem Herzen wird dir plötzlich bewusst, dass du ein Sünder bist. Dir wird plötzlich bewusst, was du alles falsch gemacht hast. Oder? Wenn ihr euch daran erinnert, denkt mal zurück. Und das ist nicht irgendwie mit Vorwürfen passiert, sondern mit Liebe. Mit absoluter Liebe. So war es bei mir. Und hier bei dieser Frau finden wir auch, ja, ich will, sie sagt zu Jesus, ja, ich will dieses Wasser. Und was macht er? Geh und ruf deinen Mann und komm wieder her. Zu lesen ab Vers 16. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gewonnen. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht mal dein Mann. Das hast du recht gesagt. Also, er macht ihr liebevoll, gibt ihr eine Chance zu zeigen, wo ihr Fehler ist. Und sie erkennt ihren Fehler. Das ist eine Konsequenz, wenn wir Jesus im Leben reinlassen. Wir werden immer wieder auf unser Versagen, auf unsere Fehler hingewiesen. Wir erkennen sie, weil Jesus ist die Wahrheit und das Licht. Und das Licht deckt alles Dunkle auf in uns. Manchmal wollen wir unsere dunklen Stellen im Leben nicht aufdecken. Und glaubt mir, jeder von uns hat die. Jeder. Mein Lieblingsspruch ist, wie gesagt, ich stehe morgens auf und ich tue mehr Gnade verballern, als eine Boeing 747 beim Start an Kerosin verbläst. Nur, dass ich aufstehe, verbrauche ich schon mehr Gnade. Und die Gnade ist nicht irgendwie ein Tank, den man immer wieder füllen muss und erst Geld reinwerfen muss, um wieder zu tanken, wie in der Tankstelle, sondern die ist immer da. Die kann man nicht verbrauchen. Ich verbrauche das morgens, oh, scheiße, aufstehen, ich habe keinen Bock zur Arbeit. Ach nee, heute nicht irgendwie, oh, und die Kinder und schon wieder. Die Gedanken, diese kleinen Gedanken, diese Antriebslosigkeit, keine Lust, das ist okay. Das dürfen wir haben, das müssen wir auch haben, um uns zu motivieren wieder. Ja, jetzt geht's weiter. Aber trotzdem, wir fangen an mit dem Negativen im Leben, also ich oft morgens mit dem Negativen aufzustehen. Anstatt zu sagen, Jesus, hier bin ich, auf geht's, Attacke, Abenteuer. Das wäre doch super, oder? Das wünsch ich mir, so morgens wach zu werden. 100% voll mit dem Geist, Attacke und los geht's. Dann ist die Straße nicht mehr sicher. Wenn wir alle das so sind, so werden. Überlegt doch mal, ihr würdet so morgens losrennen und so den Menschen begegnen. Die Welt würde euch für verrückt verhalten. Aber wir sind verrückt, denn wir glauben an Jesus. Wir sind nicht verrückt dadurch, aber die Welt hält uns für verrückt. Weiter im Text. Sie erkennt das Ganze, dass sie Schuld in ihrem Leben hatte. Sie fängt an, darauf zu sprechen, dass er ein Prophet ist und was er alles hier sagen kann. Und sie versucht in ihrer Gewohnheit, also das, was sie erlernt hat als Samariterin, an was sie eigentlich geglaubt hat von ihrem Glauben, von ihren religiösen Prägungen, das mit Jesus zu verknüpfen. Und das ist eigentlich hochinteressant, weil wir das jeden Tag machen. Wir versuchen jeden Tag, das irgendwie einzuspannen und versuchen jeden Tag, Jesus zu verstehen. Wer hat Jesus verstanden? Wollen wir sagen, wer hat Jesus nicht verstanden? Der hebt die Hand. Jesus zu verstehen ist unmöglich. Mir geht's jedes Mal, jetzt habe ich's, ich weiß, wie es funktioniert. Ach scheiße, ist wieder alles anders da. Kennt ihr? Vielleicht denkt ihr nicht scheiße, ich denke scheiße, ich darf scheiße denken. Ihr denkt immer, ah Mist. Und Jesus spricht hier, glaube mir Frau, es kommt die Zeit, dass ihr werdet auf diesem Berg noch in Jerusalem. Und dieser Berg ist dort, wo sie anbeten, die Samaritaner. Oder noch in Jerusalem, den Vater anbeten. Nochmal, werdet auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten. Also sie werden es dort nicht mehr tun. Alles das, wo ihr euch dran gewöhnt habt, auch hier in dieser Gemeinde, und das ist nicht nur hier, das ist jede Gemeinde. Das ist schön, dass wir uns treffen, das ist richtig, das ist wichtig. Aber das Anbeten und Jesus erleben und im Gebet mit ihm zu sein, ist nicht hier. Nicht nur. Hier kommen wir zusammen und feiern ihn und hören Teenager-Chor, der das total super gemacht hat. Ich fand es richtig toll. Und feiern Jesus hier. Aber wir beten und bringen ihm Menschen und anbeten und leben den Glauben aktiv da draußen. In dieser Welt, die grausam ist, ungerecht ist, die böse ist. Und da leben wir das. Deshalb ist Jesus gekommen. Er hat uns den Befehl gegeben, die Welt zu verändern. Nicht wir können das, er macht das. Aber wir sind seine Boten, wir sind seine Soldaten, wir sind die Armee. Oder nicht? Genau. Aber es kommt die Zeit, und sie ist schon jetzt da, in dem der die Wahrheit anbetet, den Vater und im Geist die Wahrheit anbeten sollt. Das ist jetzt ein bisschen von mir zusammengefasst, der Vers, der ist länger. Wir werden eine Zeit erleben. Wir denken immer, ja, wenn wir erstmal da und da sind. Kennt ihr doch, oder? In jeder Lebenslage. Ich werde erst, als ich angefangen habe zu evangelisieren quasi, habe ich gesagt, okay, ich gehe auf die Straße, wenn ich das und das erreicht habe. Erst wenn ich das habe, da fühle ich mich sicher genug, um das zu machen. Wie lange hat es gedauert, bis ich auf der Straße war? Ich wäre nie gegangen mit dieser Einstellung. Weil ich das nie erreichen werde, meiner Vorstellung. Weil auf dem Weg zu diesem Ziel kommt wieder irgendwas anderes, ein anderer Einfluss, ein anderer Gedanke. Ob das stimmt, ich bräuchte noch das. Ich sehe ein Video von, wie sie alle heißen, keine Ahnung. Und dann merke ich, oh, die sind alle viel größer, die erleben viel mehr und ich erlebe das ja gar nicht. Und oh, es demotiviert mich. Und ich sage, aber wenn ich das erreicht habe, was die haben, ich renne immer irgendeinem Schein hinterher. Was meint Gott hier oder was meint Jesus hier mit die Zeit ist jetzt schon da? Sie ist da. Wir sind wiedergeboren. Er hat uns seinen Geist geschenkt. Wann ist Jesus aktiv geworden? Und hat seinen Auftrag erfüllt, den er hatte. Wann? Als er mit dem Geist erfüllt worden ist. Oder nicht? Hat er vorher schon irgendwas getan? Wir finden nicht viel in der Bibel. Er hat sich taufen lassen, der Heilige Geist kam mit der Taube runter, hat sich auf seine Schulter gesetzt und Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und er war vom Geist erfüllt. Und wir sind ebenfalls mit dem Geist erfüllt und wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Nichts kann dieses Siegel brechen. Da hatte ich schon mal gepredigt drüber. Nichts kann das wegnehmen. Wir sind ein für alle Mal erlöst und wir haben den Heiligen Geist. Also die Zeit ist jetzt schon da. Wir müssen nicht warten, um irgendwas zu bekommen. Ich muss nicht warten, bis ich meinen theologischen Abschluss habe. Ich muss nicht warten, bis irgendjemand... Nein! Ihr müsst nicht auf die Straße gehen und vor 500 Leuten predigen. Es reicht dort, wo ihr seid, an der Arbeit. Ich war neulich im Nachtdienst. Ich bin auf dem RTW eingesprungen, im Gallus. Frankfurt Gallus, kennt ihr? Bahnhofsviertel, Rotlichtviertel. Spannende Menschen begegnet man da. Ich bin nachts um 4 in ein sogenanntes Nachtcafé gefahren. Das Nachtcafé ist von einem Verein gegründet worden, weil ab 12, 1 Uhr die Nacht die ganzen Druckräume, also wo die ganzen Junkies von der Straße hingehen, sich sauberes Besteck und so holen können und dann hier ihr Heroin spitzen können und ihr Crystal Meth rauchen können und alles mögliche. Die können da einfach ganz normal die Drogen nehmen. Das macht irgendwann zu. Und das Ende ist, dass die irgendwo auf der Straße rumlungern, ab nachts um 1. Also hat man dieses Nachtcafé gegründet. Und ich wurde dort nachts hingerufen. Und die Szene ist total Irrsinn. Wir sind für eine Frau gerufen worden, wir sind zu dieser Damentoilette mit einer Mitarbeiterin und die eine stand ohne Hose da und total drauf auf Drogen. Und die hat nichts mehr koordiniert gekriegt. Und dann habe ich eine andere Frau gebeten, ihr zu helfen, anzuziehen. Nebenan in der Kabine höre ich nur so ein Feuerzeug, klick, 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 hat sie ihr Crystal Meth geraucht. Eine andere kam rein, total drauf auf Drogen, hey, scheiße, ich habe mal 10 Euro verloren. Und hat eine Riesenwelle gemacht, weil sie 10 Euro verloren hat. Da meinte die Mitarbeiterin, hier wegen 10 Euro, das ist doch jetzt nicht wild, hier haben wir ein anderes Problem, was viel wichtiger ist. Und da dachte ich mir, ja, das ist unser Blickwinkel. Aber die Frau hat gerade, was weiß ich, vielleicht ihr einziges Geld für 1-2 Wochen verloren. 10 Euro. Gut, vielleicht hätte sie es in Drogen investiert oder Gott weiß, das ist egal. Und dann, diese Frau hat mich plötzlich aus diesem Arbeitsmodus, in dem man dann immer steckt, rausgeholt. Und plötzlich drehe ich mich um. Und ich habe gedacht, das gibt's gar nicht. Dieser Raum war stockdunkel. Und es waren knapp 50 Drogensüchtige auf einen Haufen. Und der Raum war kleiner wie hier. Die waren alle drauf auf Drogen. Und ich habe gemerkt, dass selbst ich alleine mit meinen Drogen und allem noch nie an so einem dunklen Ort war. Und ich war schon an einem dunklen Ort. Aber ich habe noch nie so viel Elend auf einmal gesehen. Und plötzlich zeigt mir Jesus was. Über jeden Einzelnen geht ein Licht an. Ein ganz kleines Licht. Und er sagt zu mir, Mert, siehst du das? Und ich liebe jeden Einzelnen in diesem Raum. Und plötzlich habe ich diese Dunkelheit gesehen und habe aber Gottes Liebe wahrgenommen für jeden Einzelnen. Und mein Kollege, alles klar mit dir? Und ich so, verstehst du nicht, tut mir leid. Und ich bin da rausgegangen und ich habe gesagt, ich werde dort wieder hingehen, aber privat, um für diese Menschen auch dort zu beten. Einzeln. Es hat mir aber gezeigt, wie wichtig es ist, dass Jesus uns im Alltag unterbrechen darf. Und er muss. Damit wir wahrnehmen können, egal wo wir an der Arbeit sind. Ich meine, auch wenn ich im Rettungswagen dahin, da geht es ja auch um Menschenleben, dass ich da hinkomme, um jemandem zu helfen. Aber es geht nicht nur um diese eine Person. Das ist mein Job, dafür kriege ich mein Geld. Aber es ist genauso mein Job als Kind Gottes, auf dieser Welt das Licht zu sein und wahrzunehmen, wo die Probleme sind und wahrzunehmen, was Gott auf dem Herzen hat. Deshalb hat es jetzt schon hier und jetzt angefangen. Wir leben das hier und jetzt, weil wir den Heiligen Geist hier haben. Und wir sind befähigt, das Gleiche zu tun, was Jesus getan hat. Durch den Heiligen Geist, nicht wir persönlich. Vorhin ist mir eingefallen, so den Gedanken, die man immer vor der Predigt hat. Luther hat einmal gesagt, wir als Christen, quasi meine eigenen Worte, wir sind in der Lage, die Schuld der Welt auf uns zu nehmen. Denkt ihr, was meint er da damit? Ich kann hingehen zu einem Menschen, auch als Seelsorger, kann sagen, deine Schuld ist dir vergeben, wenn er ehrlich und offen mit dir umgeht. Du kannst es den Menschen zusprechen. Das ist okay, dass du jetzt hier Drogen nimmst. Das ist okay, dass du anschaffen gehst. Das ist okay, dass du deine Frau beleidigt hast. Das ist dir vergeben, in Jesu Namen. Wir können diese Schuld nehmen. Wir können die nicht vergeben, aber wir können sie an uns nehmen. Weil wem ist vergeben? Uns. Und diese Schuld, die wir von der anderen Person nehmen, die geben wir ans Kreuz und geben sie Jesus. Habe ich zum ersten Mal richtig erlebt, Miri sitzt dort hinten mit dem Thomas. Als ich mit Thomas mit auf die Esoterikmesse durfte, war ein Mann dort. Der kam extra dorthin gefahren, weil er was gesucht hat. Und er kam auf diese ESO-Messe rein. Der erste Stand waren wir. Und das war auch die erste Esoterikmesse, wo er hin ist. Und ich komme so, hey, alles klar? Und haben ins Gespräch gekommen. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, alles, was dich belastet, gib's mir und Jesus nimmt es. Und er hat gekämpft. Ich habe noch nie so einen Kampf gesehen. Der hat seine Last Jesus überreicht. Ich habe dann auch gesagt, hier, wo kommt, der kam irgendwo aus dem Ruhrpott und da kenne ich eine Gemeinde, da habe ich gesagt, hier, da kannst du dich hinwenden, der Pastor ist der so und so. Wende dich dort mal hin. Und er hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin nur auf diese Esoterikmesse gefahren, um was zu suchen. Und ich wusste gar nicht, was ich hier finde. Und ich habe den Weg zu Jesus gefunden. Er hat dort sein Leben noch nicht Jesus gegeben. So weit war er noch nicht. Aber darum geht's auch gar nicht. Vielleicht kennt ihr das, wir müssen alle zu Jünger machen, wir müssen jeden bekehren. Nee, habe ich selbst erlebt, auch wieder, war morgens auf dem Weg mit der U-Bahn zur Vorlesung in Frankfurt, war früher dran, war noch zu, weil es so kalt war, habe ich mich in so eine Bushaltestelle gesetzt und dann kam so eine alte Oma mit Krücken, ich weiß nicht, ob ich hier schon mal erzählt hatte. Die kam an mit Krücken und wir haben uns unterhalten und sie rauchte ihre Zigarette und irgendwie kam auf das Thema Jesus. Und ich habe ihr von Jesus erzählt. Und dann meine ich, wissen Sie was, ich würde gerne für Sie beten. Und dann sagt sie, ja, machen Sie. Macht die Kippe aus, nimmt ihre Krücken und ging von dann. Ich saß da, etwas irritiert. Die sagte doch, ja, warum geht sie? Und dann habe ich gesagt, hier Jesus, ich bin 10-mal schneller wie die, ich habe die ruckzuck eingeholt. Sagt er, halt. Es gibt Menschen, die sehen, es gibt Menschen, die bewässern, es gibt Menschen, die ernten. Und du hast gesät heute. Der Rest ist meine Aufgabe. Ich kümmere mich drum. Und das ist mir eingefallen, als ich in diesem Text gelesen habe, denn Jesus spricht nämlich hier später. Als die Jünger wieder kamen und die fangen an, was unterhältst du dich mit dieser Frau? Mittags um 12, die hier rumturnt, das ist natürlich eine, die Ehebrecherin, Gott weiß was und Hure und hin und her. Und was macht? Die schimpfen quasi mit ihm, zwischen den Zeilen, warum er mit dieser Frau redet. Und dann wollen sie noch so, was isst und was trinkt. Und dann sagt er, nee, ich brauche nichts zu essen, zu trinken. Von wem hat er denn was zu essen gekriegt? Also die Jünger sind komplett ferngesteuert und raffen gar nichts in dem Text. Und Jesus sagt, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Es sind noch viele Monate, dann kommt die Ernte. Sehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie ist reif zur Ernte. Jesus spricht hier von Ernten. Und glaubt mir, die Welt ist bereit zu ernten. Also nicht die Welt erntet, also die Frucht, das ist ja das Schöne hier, wir sind ja hier viele Leute vom Ort. Wenn auf dem Acker die Frucht fertig ist, die ist da. Was möcht ihr? Jo. Und wie ist es? Jesus spricht hier, es ist reif. Was machen wir? Wir sitzen in unseren Gemeinden und schmoren vor uns hin. Schmoren Moor? Nee, okay. Wortspiel. Genau, wir sitzen in unseren Gemeinden und sagen, ja, es steht in der Apostelgeschichte, Herr, tu täglich dazu. Ja, er schickt mal vereinzelte Seelen, die irgendwie auf Irrwegen sind, doch in diese Gemeinde. Oder wir verlassen Gemeinde und sind immer auf der Suche, irgendwie, ich suche die perfekte Gemeinde. Wer hat die perfekte Gemeinde gefunden? Ich. Ich sage euch, die gibt's nicht. Spätestens, wenn es die gibt und ihr geht dorthin, ist sie nicht mehr perfekt. Die Ernte ist reif. Also ihr müsst nicht jeder als Evangelist draußen auf der Straße unterwegs sein. Aber ihr habt Arbeit, Schule. Als Rentner habt ihr, ich weiß, was macht man als Rentner? Schwere Vorstellung. Außer im Rewe stehen und drängeln. Entschuldigung. Der war jetzt gemein. Ja, verzeiht mir. Ihr kennt mich. Aber selbst dort habt ihr viele, also Beispiel meine Schwiegermutter, die ist in so einem Verein, ich weiß auch nicht, was die machen, aber das ist egal, die trifft sich regelmäßig und die machen so ehrenamtliche Dinge, bereiten Bastelsachen, irgendwas Sachen vor und sie trifft sich mit anderen Menschen. Und das sind ja auch Aufgaben, wo man hingeht. Und dort, wo man, dort können wir die Liebe Jesus leben. Und das heißt, wir müssen nicht jedem auf den Nerv gehen. Hier, du musst dein Leben Jesus geben. Wenn du dein Leben Jesus nicht gibst, dann schmorst du in der Hölle. Du bist ein Sünder. Ja, es ist ein Sünder. Aber kommt Jesus hier zu dieser Frau und sagt gleich, hier, 5 Männer hast du gehabt, 5 Stück. Und den, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Und du willst was von mir. Nein. Er bietet ihr was an. Und dann wird ihr bewusst, dass sie schlecht ist. Und sie erfährt Vergebung und diese Liebe. Die Ernte ist reif. Das ist das A und O. Vergesst das nicht. Denn es gibt wirklich Saat und Ernte. An dem Beispiel, was ich erlebt habe. Wir können auch nur in unserem Umfeld sehen. Ich sehe jeden Tag an der Arbeit mit Kleinigkeiten. Wenn ich in der Rettungsdienstschule Unterricht gebe, sehe ich jeden Tag. Ich erzähle den Leuten von mir. Ich gehe offen mit den Leuten um, dass ich Christ bin. Aber ebenfalls lasse ich mich unterbrechen von Jesus, wenn ich ihn höre. Manchmal höre ich ihn auch nicht, weil ich so verblendet bin. Und dann kommen Menschen zum Glauben. Jetzt denkt ihr, ja, aber ich habe so Angst oder ich traue mich nicht. Das ist jedes Mal, was ich höre. Ich traue mich nicht auf der Straße. Ich auch nicht. Ich traue mich auch nicht, hier vorzugehen und hier vor oben zu stehen. Ich mach's. Warum? Finde ich in Römer 9, Vers 31. Wo ist es hier? Gott ist für uns, wer kann gegen uns sein? Jetzt müsst ihr überlegen. Gott. Hier Jesus, den wir vorhin gesehen haben. Gut, war jetzt aus dem Filmausschnitt, aber das, was er getan hat. Der König dieser Welt, der alles geschaffen hat, jeden kennt, der ist für dich. Hier, der ist so kloi, der ist so abgedreht. Ich habe jetzt kein Portemonnaie da, aber ich stelle mir das immer vor, der geht morgens steht er auf, im Himmel, wenn man das so sagen kann, läuft gleich hier zum Gabriel, Erzengel Gabriel, guck mal, der Matt, guck mal hier, und macht auf und hat alle Menschen dort. Hier, auf den stehe ich, der ist total klasse. Und vom Engel, ja, schon wieder Sonntag. Versteht ihr, was ich meine? Jesus liebt uns über alles. Der Vater im Himmel liebt uns über alles. Der ist verrückt nach uns. Warum ist er sonst ans Kreuz gegangen und ist gestorben? Weil er so gläu auf euch ist. Und der ist für uns, steht in Römer. Und wir sagen, heute nicht. Ich meine, wir dürfen das sagen, das ist okay. Aber ich finde es dann schade, wenn ich mir das Musikvideo angucke und zu sehen, was er getan hat, um das niedrig zu machen, runterzuspielen. Hab keine Angst. Er hat es versprochen. Er ist bei uns. Er liebt uns. Denn, dann komme ich langsam zum Schluss, er hat ein Versprechen abgegeben. Quasi, er hat alles erschaffen. Ein Schöpfungsversprechen uns abgegeben. Habt ihr davon schon mal was gehört? Schöpfungsversprechen? Erstens, Gott ist in allen von uns. Er hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild. Und jeder, der ihn annimmt, wird versiegelt mit seinem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist lebt aktiv in uns. Zweitens, Gott schätzt Vielfalt. Vielfalt sind die verschiedenen Detonationen hier. Ach, Denomination, okay, der ist schon ausgeleitet, den kennt ihr schon alle. Aber versteht ihr das? Die Vielfalt, es ist wichtig, dass es ein Krishona-Werk gibt, es ist wichtig, dass es Baptisten gibt, es ist wichtig, dass es die Charismatiker gibt. Doch, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass es eine Vielfalt gibt, weil die Schöpfung ist Vielfalt. Jeder Einzelne hier in diesem Raum ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und nur allein meine Frau und ich sind so unterschiedlich. Sie hat mir vorhin zwischen Tür und Angel schon wieder die Leviten gelesen. Ja, ich dachte mir, prima. Versteht ihr? Aber trotzdem sind wir nach Gottes Ebenbild geschaffen. Vielfalt! Und drittens, Gott schenkt uns seine göttliche Freiheit. Die göttliche Freiheit in uns. Er ist gekommen, um uns frei zu machen. So schon wieder bei Weihnachten, ist ja bald. Er ist gekommen, um uns in Freiheit zu setzen, um uns zu befreien, ja, von Sünde und Schuld. Aber noch schlimmer ist, von uns selbst zu befreien. Letzte Woche habe ich wieder gesagt, wenn ihr euch daran erinnert, Egoismus, Arroganz, alles Ich-Bezogenheit, das ist die Wurzel allen Übels. Das ist nämlich, was der Teufel uns einreden will. Du musst mehr auf dich schauen. Ja, muss ich. In vielen Dingen. Das sagt die Bibel auch. Aber die Bibel setzt Gott immer an erster Stelle. Deshalb seid, jetzt kommen wir jetzt wieder Englisch, seid hot für Jesus. Heiß. Nee, hot is hear, obey and trust. Hören, nachfolgen oder befolgen, was er uns sagt. Und trust ist Vertrauen. Also, seid gehorsam, befolgt seine Anweisung und vertraut ihm und es wird alles gut. Lasst euch im Leben unterbrechen. Und jetzt zeigen wir noch schnell ein Video, wo sich ein